Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS2 um 9 Uhr und gleich 7 Minuten. Joachim Salau ist am Mikrofon und wird Sie durch das Vormittagsprogramm begleiten. Politik, Internetkriminalität und ein Meisterfotograf sind die bestimmenden Themen heute. Um den gefährlichen Computervirus Stuxnet, der ganze Industrieanlagen lahmlegt, kümmern wir uns um 10 Uhr im Netzgespräch. Und später um 11 Uhr in Reflexe erzählt der Fotograf René Bourri von den Aufnahmen, die er vom Architekten und Künstler Le Corbusier gemacht hat. Über 3000 sind das. Und um Politik geht es heute in Kontext, um die US-amerikanische Tea Party-Bewegung, um genauer zu sein. Diese Bewegung zählt nach eigenen Angaben 17 Millionen Mitglieder und ist das seit langem weißeste Phänomen in der politischen Landschaft der USA. Schwarze und Asiaten sind nur gerade mit je 1% vertreten, der Anteil der Latinos ist noch geringer. Dass die Weißen in diesem losen, landesweiten Bündnis weitgehend unter sich bleiben, liegt nicht nur an ihrem ultrarechten Programm, sondern auch am Rassismus, der an Demonstrationen, auf Plakaten und Spruchbändern immer wieder aufblitzt. Hören Sie einen Bericht aus den USA von Rita Schwarzer.
28. August 1963. Ein historischer Moment.
I have a dream that one day, right down in Georgia and Mississippi and Alabama, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to live together as brothers. I have a dream this afternoon.
Vor dem Lincoln Memorial in Washington steht Bürgerrechtsikone Martin Luther King und träumt vom friedlichen Zusammenleben zwischen ehemaligen Sklaven und Sklavenbesitzern. Aus allen Teilen des Landes sind Schwarze und Weiße in die Hauptstadt geströmt, um gemeinsam für die Gleichberechtigung der Schwarzen in den weißdominierten USA zu demonstrieren. Applaus 47 Jahre später, gleicher Ort, gleiche Zeit.
We must get the poison of hatred out of us, no matter what anyone may say or do. No matter what anyone smears or lies or throws our way or to any American's way, we must look to God and look to love.
Vor dem Lincoln Memorial hat sich erneut eine riesige Menschenmenge versammelt. Doch diesmal spricht ein Weißer vor überwiegend weißem Publikum. Im Stile eines Erweckungspredigers beschwört Glenn Beck, männliche Speerspitze der ultrarechten Tea Party-Bewegung, die Rückbesinnung auf Gott, Liebe und die alten amerikanischen Werte. Angesichts seiner täglichen Hetztiraden als Moderator beim Fernsehsender Fox klingen solche salbungsvollen Worte wie Hohn. Als Weißenhasser, Rassisten, Kommunisten, Marxisten und Sozialisten hat Glenn Beck Präsident Barack Obama bezeichnet und das unter seiner Regierung geführte Land als, Zitat, Planet der Affen. Ein paar Häuserblocks vom Lincoln Memorial entfernt formiert sich eine Gegendemonstration von etwa 10.000 mehrheitlich Schwarzen. Dazu aufgerufen hatte der schwarze Pastor und Bürgerrechtler Al Sharpton. Für ihn und seine Leute kommt die Vereinnahmung dieses wichtigen Gedenktags durch die weiße Tea Party einer Entweihung gleich. Die mögen die Bühne haben, aber wir haben den Traum, schleuderte Al Sharpton Glenn Beck und seiner Gefolgschaft empört entgegen. Die wollen diesen Tag entehren, aber das lassen wir nicht zu. Das ist unser Tag und wir geben ihn nicht her.
They may have the platform, but we have the dream. They want to disgrace this day and we're not giving them this day. This is our day and we ain't giving it away.
Dass der heiße Augustnachmittag nicht in Gewalt eskaliert, ist den Organisatoren auf beiden Seiten zu verdanken. Al Sharpton mahnte seine Basis, sich nicht provozieren zu lassen. Glenn Beck bat seine Leute, die üblichen Spruchbänder und Plakate für einmal zu Hause zu lassen. Normalerweise marschieren die Tea Partier nämlich nicht nur mit patriotischen Fahnen, Ballonen und Hüten auf, sondern mit allerlei selbstgemaltem und selbstverfasstem. Zum Beispiel
Obamas Plan ist weiße Sklaverei.
Oder
die amerikanischen Steuerzahler sind die Juden für Obamas Öfen.
Oder
The Sioux has an African lion and the White House has a lion African.
Auf Deutsch übersetzt.
Der Zoo hat einen afrikanischen Löwen und das Weiße Haus einen lügenden Afrikaner.
Eine der ersten, die öffentlich davor warnte, die Tea Party-Bewegung koche nicht bloß mit Wasser, war die renommierte Publizistin Barbara Ehrenreich.
You know, when I, about a year ago, started really looking into the Tea Party,
als ich die Tea Party und ihre Opposition gegen Obamas Gesundheitsreform vor einem Jahr erstmals etwas genauer ansah, dachte ich nicht an rassistische Motive. Ich meinte, der Widerstand sei rein wirtschaftlich begründet. Aber ich war schockiert über die Intensität der Xenophobie, die ich auf ihren Websites entdeckte. Zum Beispiel Bilder von Obama als Joker im Batman-Film. Fotomontagen von Obama als eine Art afrikanischen Hexenmeister. Und dann fand ich diese ungeheure Behauptung auf der Website des Fernsehsenders Fox, wonach im Falle einer Gesundheitsreform die Weißen die ganzen Kosten hätten und die Schwarzen den ganzen Nutzen. Mich widerte das an. Ich wandte mich ab und dachte, wow, ich glaubte, es ginge um etwas anderes. In Wirklichkeit geht's um die Rassenfrage.
I drew back from this and thought, wow, I thought this was going to be about something else. It's really about race.
Some people wondered whether the election of our first black president will.
Einige fragten sich, ob die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten die Rassenkonflikte und sozialen Spannungen in diesem Land lindern oder schüren und das Risiko einer Spaltung vergrößern würde.
Obama's election raises the stakes of divisions in this country.
Das ist Rich Benjamin, leitender Wissenschaftler beim New Yorker Demos, einem unabhängigen Think Tank, der sich unter anderem mit innenpolitischen Themen wie Politik und Wirtschaft befasst.
So far what we see is a combination of anxiety.
Bis jetzt sehen wir eine Kombination von Ängsten. Zum ersten Mal haben wir einen schwarzen Präsidenten und so wird unser Bild in aller Welt erstmals von einer nicht weißen Persönlichkeit repräsentiert. Zum anderen findet in unserem Land ein rapider demografischer Wandel statt, bedingt durch den Geburtenrückgang der Weißen und die Zuwanderung von Latinos. Diese Kombination versetzt viele weiße Konservative in Angst und Schrecken, zumal wir gleichzeitig mit den Folgen der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 80 Jahren konfrontiert sind. Und deshalb hat Obamas Wahl das Risiko von sozialen Spannungen und Rassenkonflikten tatsächlich erhöht. Wir sehen an Tea Party-Veranstaltungen oft Plakate mit Aufschriften wie Obama, illegaler Arbeiter. Die Leute stellen also seine amerikanische Staatsbürgerschaft und seine amerikanische Geburtsurkunde in Frage. Das ist ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie Ängste rund um die Themen Wirtschaft und Einwanderung auf Obama selber projiziert werden.
Die Vereinigten Staaten sind im Umbruch. Spätestens in 42 Jahren werden die Weißen landesweit in der Minderheit sein. Während das Gros andersfarbiger Einwanderungsgruppen weiterhin Städte und Vororte bevölkern, ziehen sich immer mehr Weiße in weiß dominierte Kleinstädte und Dörfer zurück. Sie entfliehen den stetig teurer werdenden Ballungszentren mit ihren Infrastrukturproblemen, sozialen und ethnischen Konflikten und suchen stattdessen die Schönheit der Natur und die Sicherheit einer Gemeinschaft, in der sich alle kennen, dieselbe Herkunft haben, dieselbe Gesinnung und dieselbe Hautfarbe. Gemäß Benjamins Nachforschungen sind diese weißen Enklaven zwischen 1990 und 2000 landesweit um 19 Millionen angewachsen, die multikulturellen Städte im gleichen Zeitraum dagegen nur um 3 Millionen. Um herauszufinden, wie Weiße in den selbstgewählten Refugien ticken, wagte Benjamin, ein kleiner Afroamerikaner und Kosmopolit, was wohl nur wenige Schwarze freiwillig tun würden. Er tauchte ein ins Kernland der weißen USA, das sich auch als Herzstück der Tea Party erwies, und taufte es Whitetopia. Orte mit einem weißen Anteil von 85-98%.
Took me 2 years. It was 27,000 miles, and I lived in 3 examples across the country: St. George, Utah; Coeur d'Alene, Idaho; and Forsyth County, Georgia.
Ich habe 2 Jahre gebraucht, habe 27,000 Meilen zurückgelegt und je 3 Monate in 3 übers Land verteilten Gemeinden gelebt: in St. George, Utah; Coeur d'Alene, Idaho; und Forsyth County, Georgia.
Anders als vielleicht viele vermuten, wurde der sehr dunkelhäutige Benjamin bei seiner Ankunft nicht gleich wieder in die Flucht geschlagen, sondern im Großen und Ganzen durchaus freundlich aufgenommen. Dazu beigetragen hatte sicher der Umstand, dass er bloß vorübergehend in Whitopia leben wollte und einen Abschluss der kalifornischen Elite-Universität Stanford in der Tasche hatte.
I did overhear some comments against black people.
Ich habe allerdings ein paar Kommentare gegen Schwarze mitbekommen. Manchmal sagten die Leute dann, wir meinen natürlich nicht dich, du bist kein normaler Schwarzer, du bist was Besonderes. Ich habe oft mit meinen Freunden darüber gescherzt und gesagt, natürlich kann ein einzelner Schwarzer nach Whitopia gehen. Aber was, wenn ich 50 meiner schwarzen Freunde mitgebracht hätte? Das wäre etwas völlig anderes gewesen. Can move to Whitopia, but what if I bought 50 of my black
friends? That would be a different matter. Während seines zweijährigen Aufenthalts in Whitopia begegnete Benjamin nur ein paar Latino-Arbeitskräften, die außerhalb wohnten, und höchstens 5 Schwarzen.
They had more questions for me than I had of them.
Die hatten mehr Fragen an mich als ich an sie. Was machst denn du da? Du bist freiwillig hier. Ich antwortete, ich schreibe ein Buch. Ich will diese Orte verstehen und begreifen, was sie über die USA aussagen. Mit der Zeit ging mir auf, weshalb Weiße diese Gemeinden so sehr mögen. Die gesellschaftliche Atmosphäre ist ausgesprochen angenehm, vor allem für jene, die dazugehören. Ich spielte viel Golf, ging häufig fischen oder jagen. Ich wurde zum Essen eingeladen oder lud zu mir nach Hause ein. Politisch dagegen stellt Whitopia eine echte Herausforderung für den Fortschritt der USA dar. Diese Gebiete gehören zu den konservativsten im ganzen Land. Es gibt eine Fraktion gegen Einwanderer, eine gegen die UNO, eine gegen Steuern. Während meiner ganzen Reise hörte ich ständig und überall, wir werden zu hoch besteuert. Unsere Steuergelder gehen an die faulen Leute in den Städten. Wenn Sie die Geschichte unserer Politik kennen, verstehen Sie den Sinn solcher Codewörter, dass Städter eigentlich Schwarze meint und Einwanderer Latinos. Die Abneigung gegen Steuern ist nicht erst mit der Tea Party entstanden, aber ich zeichne eine Geschichte nach zwischen der Tea Party und der Geschichte der Rassentrennung in diesem Land.
In the South in the 1950s, the US government and also in the 1960s.
In den 50er und 60er Jahren verlangte die US-Regierung von Gemeinden in den Südstaaten, ihr müsst die Rassenschranken aufheben. Das ist jetzt ein in der Verfassung verankertes Gesetz. Anstatt sich dem Befehl zu beugen, verließen viele Südstaatler öffentliche Einrichtungen wie etwa Schulen oder Schwimmbäder. Sie weigerten sich weiterhin dafür, Steuern zu zahlen und sagten, lasst uns mit unserem Geld private Institutionen bauen, die uns die Rassentrennung de facto weiterhin ermöglichen. Diese Haltung ist noch heute in vielen Tea Party-Gruppen gegenwärtig. Und nicht nur im Süden, sondern in allen Teilen des Landes. Wenn US-Amerikaner also sagen, wir wollen keine Steuern zahlen, dann ist das keine unschuldige Bemerkung. Oft steckt dahinter ein rassisch motivierter Widerstand und Groll dagegen, wie die Regierung dieses Land gestaltet.
Die Massenkundgebung der Tea Party-Bewegung vor dem Lincoln Memorial Ende August war die bislang mächtigste Provokation, aber sie wird nicht die letzte gewesen sein und sie war nicht die erste. Als sich die Delegierten der Bewegung im vergangenen Februar erstmals zu einem nationalen Kongress in Nashville trafen, sorgte der ehemalige republikanische Senator Tom Tancredo mit seiner Eröffnungsrede landesweit für Aufsehen. In Anspielung an einen schikanösen Rechtschreibetest, den die Südstaaten bis 1965 als Vorwand benutzten, um Schwarze am Wählen zu hindern, sagte Tancredo, der sich in Colorado für die bevorstehenden Gouverneurswahlen bewirbt.
Vor allem, weil wir keinen Rechtschreibetest haben, bevor Leute in diesem Land wählen dürfen. Leute, die das Wort wählen nicht einmal buchstabieren oder auf Englisch sagen können. Wegen diesen Leuten sitzt jetzt ein sozialistischer Ideologe im Weißen Haus. Sein Name ist Barack Hussein Obama. In the White House. Name is
Barack Hussein Obama. Im März kam es während Tea Party-Protesten gegen die geplante Gesundheitsreform in Washington zu wüsten Pöbeleien. Einige schwarze Abgeordnete, darunter auch der letzte lebende Weggefährte Martin Luther Kings, wurden auf dem Weg zum Kapitol als Nigger beschimpft und bespuckt, ein offen schwuler Politiker als Schwuchtel verhöhnt. Erst nach der Häufung solcher Vorfälle und nach weiteren Monaten des Zögerns rang sich der NAACP, die älteste und wichtigste schwarze Bürgerrechtsbewegung der USA, zu einer Protestnote durch. An ihrer jährlichen Delegiertenversammlung Mitte Juli rief Präsident Benjamin Jallis die Tea Party dazu auf, sich von rassistischen und extremistischen Elementen in den eigenen Reihen zu trennen oder die volle Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
You must expel the bigots and racists in your ranks or take full responsibility for all of their actions.
Kaum war die Erklärung publik, bliesen Glenn Beck und Sarah Palin zum Sturm. Über Fox TV gab das Dream Team der Tea Party-Bewegung bekannt, die schwarze Bürgerrechtsbewegung habe die gesamte Basis des Rassismus bezichtigt. Es dauerte nicht lange und die Büros des NAACP wurden Land auf, Land ab mit Hassmails und Morddrohungen überhäuft. Das Fass zum Überlaufen brachte aber Mark Williams. Der Sprecher des Tea Party Express, einer der einflussreichsten Gruppen, ließ sich gegenüber dem National Public Radio zur Behauptung hinreißen, die schwarze Bürgerrechtsbewegung mache mit der Rassenfrage mehr Geld, als je ein Sklaventreiber damit verdient habe.
They make more money off of race than any slave trader ever.
Als Williams dann auch noch einen angeblich satirischen Brief an den Staatsgründer Abraham Lincoln veröffentlichte und als Präsident des NAACP unterschrieb, sah sich selbst die Tea Party Federation zu einer Stellungnahme genötigt. Williams Brief sei, Zitat, eindeutig beleidigend, ließ sie verlauten und schloss den Tea Party Express aus ihrem Verband von rund 80 Gruppen aus. Die schwarze Bürgerrechtsbewegung ist inzwischen gegen weitere Attacken gewappnet. Seit Anfang September finanziert sie zusammen mit ein paar linksliberalen Mediengruppen die Website teapartytracker.com. Darauf werden rassistische und extremistische Ereignisse künftig gnadenlos publiziert. Motto des virtuellen Wachhunds, der auch von Think Progress, der angesehenen George Soros Stiftung gefüttert wird, A watched teapot never boils.
Eine bewachte Teekanne kocht nie über.
Als einer der ersten geriet Glenn Beck, das Sprachrohr der Tea Party, in die Fänge des neuen Aufpassers. Denn kaum war dieser im Netz auf Position, schlug Beck via Fox TV Alarm und riet seinem Gefolge, sich künftig an Demonstrationen bedeckt zu halten.
They are judging you not on the content of your character, but on your signs and your clothing.
Die beurteilen euch nicht aufgrund eures Charakters, sondern anhand eurer Plakate und Kleidung. Gebt den Medien keine Chance, euch festzunageln. Bringt an Kundgebungen keine Plakate mehr mit. Bringt stattdessen eure Kinder. Wisst ihr, wie viel Macht eure Kinder haben? Kommt mit euren Familien. Ihr habt nun die Macht. Ihr seid Zeugen vom Anfang des Endes des Establishments. Ihr könnt gewinnen.
Aber wie verbreitet ist Rassismus in der Tea Party tatsächlich? Basis und Wortführer haben rassistische Motive stets weit von sich gewiesen. Nach den Zwischenfällen vom vergangenen Frühling und Sommer riefen einzelne Exponenten ihre Gruppen jedoch dazu auf, künftig öffentlich mehr Zurückhaltung und Anstand zu zeigen. Sie hatten rasch erkannt, dass schlechte Presse ihre Beliebtheit nicht fördert. Doch der lose Zusammenschluss von insgesamt wohl mehreren tausend Gruppen und Grüppchen ist ein wilder, schwer kontrollierbarer Haufen. Eine zentrale Führung gibt es nicht. Wer will, kann schon morgen eine neue Tea Party ausrufen und sein ganz persönliches Programm. Selbst der von der kleinen Föderation ausgeschlossene Tea Party Express lärmt selbstbewusst weiter mit durchschlagendem Erfolg. Seine Favoritin, Christine O'Donnell, ist die Überraschungskandidatin der Republikaner bei den Senatswahlen in Delaware. Eine Frau, die bislang vor allem durch ihre Aussagen zu Masturbation und Hexerei bekannt geworden ist. Eine Reihe von Umfragen haben inzwischen versucht, etwas Licht in die diffuse Bewegung zu bringen. Sie belegen im Wesentlichen, was viele Beobachtende bereits vermutet hatten. 90% der Anhängerschaft ist weiß, mehrheitlich männlich, 45 oder älter und sowohl finanziell wie bildungsmäßig besser ausgerüstet als der amerikanische Durchschnitt. Schwarze und Asiaten sind nur gerade mit je 1% vertreten. Der Anteil an Latinos ist noch geringer. Damit ist die Tea Party das seit langem weißeste Phänomen in der politischen Landschaft der USA. Und das liegt nicht nur an ihrer ultrarechten Agenda. Die Bewegung sei empfänglich für Intoleranz, kommt zum Beispiel eine Studie der University of Washington zum Schluss. Von den rund 45% aller Weißen, die die Tea Party stark oder teilweise unterstützten, glaubten nur gerade 35%, Schwarze seien hart arbeitende Leute.
Lediglich 45% finden, Schwarze seien intelligent und nur 41% denken, Schwarze seien vertrauenswürdig.
Das Urteil über Latinos fällt nicht wesentlich anders aus und variiert nur um wenige Prozentpunkte nach oben. Eine im Auftrag des Fernsehsenders CBS und der New York Times durchgeführten Untersuchung zeigt zudem, mehr als die Hälfte der Anhängerschaft meint, aus den Problemen der Schwarzen werde zu viel Aufhebens gemacht. Einer von vier ist der Ansicht, die Obama-Regierung bevorzuge Schwarze gegenüber Weißen. Und ein Drittel ist trotz zahlreicher Gegenbeweise noch immer überzeugt, Präsident Obama sei nicht in den USA geboren worden, was wohl auch damit zusammenhängt, dass fast zwei Drittel der Tea Party ihre Informationen vom rechtspopulistischen Fernsehsender Fox bezieht. Abschließend noch ein paar Zahlen, die das Bild ergänzen, wenn auch nicht unbedingt zum Besseren. Über 90% glauben, Präsident Obama steuere das Land in den Sozialismus. Rund ein Viertel hält gelegentliche Gewalt gegenüber der Regierung für gerechtfertigt. Und über die Hälfte, 56% um genau zu sein, hat zu Hause eine Waffe. Die Warnung auf dem Plakat eines Tea Party-Aktivisten war wohl also ernst gemeint. Auf rotem Grund stand da in weißen Buchstaben zu lesen:
Diesmal bin ich ohne Gewehr gekommen.
In der Georgetown University von Washington hat Michael Kaysen seinen Lehrstuhl. Der Professor für Geschichte befasst sich schwerpunktmäßig mit populistischen Bewegungen in den USA und wird in diesen Wochen und Monaten öfters von Medien angefragt. Doch rasche und einfache Antworten hat Kaysen nicht, auch nicht, wenn es um den Rassismus innerhalb der Tea Party geht.
I think that there's a mistake some people make to see the Tea Party movement as motivated primarily.
Ich glaube, einige Leute machen den Fehler, die Tea Party als eine Bewegung darzustellen, die vor allem von der Rassenfrage motiviert wird. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich. Präsident Obama wird in diesen Reihen verstärkt als etwas Fremdes wahrgenommen. Vater aus Kenia, aufgewachsen in Hawaii, Indonesien, Orte, an denen die meisten US-Amerikaner noch nie waren. Für sie ist das ungewöhnlich und gefährlich. Aber der größte Unmut der Tea Party-Anhänger richtet sich gegen die konzentrierte Macht der Regierung. Ich glaube, das letztendliche Ziel der Bewegung ist die Rückkehr zu einer Art verklärter Vergangenheit, in der der Einfluss Washingtons sehr schwach war und alle Bundesstaaten, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger schalten und walten konnten, wie es ihnen beliebte. Die Tea Party-Leute glauben, unsere Verfassung, ob schon 220 Jahre alt, habe die Antwort auf alle aktuellen Fragen. Und der Kapitalismus, wie ihn Milton Friedman und andere Konservative im 20. Jahrhundert predigten, sei das Patentrezept für die Zukunft. Als Historiker möchte ich verstehen, was das Spezifische einer Bewegung ist, anstatt nach der einfachen Antwort zu greifen, die da lautet: Diese Leute sind bloß Rassisten. Sogar Rassismus ist immer etwas komplizierter. Nehmen Sie zum Beispiel das neue, verschärfte Einwanderungsgesetz von Arizona. Ich bin sicher, Ihre Hörerschaft hat davon gehört. Mexikanisch-amerikanische Aktivisten, Menschenrechtlerinnen, Liberale im ganzen Land sind empört darüber. Ich bin es auch. Aber wenn Sie Umfragen ansehen, 30% der latinoamerikanischen Gemeinschaft, also fast ein Drittel der Zielgruppe dieses Gesetzes, ist dafür. Wie erklären Sie sich das? Nun, man kann gegen die illegale Einwanderung sein und Angst haben, der brutale Drogenkrieg aus Mexiko könnte über die Grenzen kommen und Teile des Lebens in Arizona, New Mexico, Texas und Kalifornien werden. Und zwar in einer Art, wie wir ihn bisher nicht kennen. Es ist also nicht so, dass wir eine konservative, rassistische Bewegung auf der Rechten haben und alle anderen sind tolerant und wollen nur, dass Obama gewinnt. So einfach ist es nicht.
And just wants Obama to succeed. It's not so simple.
Und wie erklärt sich Kaysen, dass liberale Kräfte der ultrarechten Tea Party nichts entgegensetzen? Auch das, meint der Professor, ist komplizierter, als es den Anschein macht.
There's no institutions, you know, to have a movement.
Erstens, die Liberalen haben keine Institutionen. Für eine Bewegung braucht es das. Die Rechte hat die Republikanische Partei, viele konservative Bundesstaaten, Teile der Wirtschaft, die sehr mächtig sind. Und sie hat den Fernsehsender Fox. Die Liberalen wollen natürlich, dass Obama gewinnt, trotz aller Enttäuschung über das, was er bisher gemacht, respektive eben nicht gemacht hat. Aber Liberale sind nicht gut im Organisieren von Bewegungen. Wütend die Faust machen und populistische Parolen verfassen, das ist nicht ihr Ding. Das sind in der Regel gebildete, berufstätige Leute, die den Dialog suchen. Und dann stehen die Liberalen natürlich noch immer unter Schock. Die glaubten, nach der in vielerlei Hinsicht erfolglosen Regierungszeit George W. Bushs sei nun für eine ganze Weile die liberale Philosophie am Zug. Die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung freute sich über mehr Regulierung der Wirtschaft, freute sich auf eine Gesundheitsreform, die allen zugutekommt. Aber die Rezession hat diese Erwartungen wieder zunichte gemacht. Und die Liberalen haben noch nicht gelernt, mit der diffusen, aber sehr wirklichen Angst und Wut in der Bevölkerung umzugehen.
Liberals haven't quite learned how to cope with the diffuse but very real fears and anger that are often out there in the population.
Und so hat's Glenn Beck auf Fox TV weiterhin täglich mit immer abstruseren Verschwörungslegenden gegen die Obama-Regierung, während die Republikanische Partei allmählich erkennt, dass sich der heilige Zorn der Tea Partier nicht mehr nur gegen die Demokraten richtet, sondern gegen das gesamte politische Establishment, also auch gegen sie. Seit Ende September hat die reaktionäre Bewegung allerdings einen Gegner, der ihr kurz vor den Zwischenwahlen am 2. November einen dicken Strich durch die Rechnung machen könnte. Wir leben in schwierigen Zeiten mit wirklichen Leuten, die ganz reale Probleme haben, eröffnete der populäre Fernsehsatiriker Jon Stewart am letzten September Samstag seine Daily Show, eine der beliebtesten Fernsehsendungen des Landes. Für diese Probleme gibt es wirkliche, wenn auch nicht perfekte Lösungen, fuhr er fort, und 70-80% der Bevölkerung wäre bereit, diese auszuprobieren. Doch leider wird die Diskussion und der Prozess von den anderen 15-20% kontrolliert.
You may know them as the people who believe that Obama is a secret Muslim planning a socialist takeover of America so he can force his radical black liberation Christianity down our throats.
Sie kennen die Leute vielleicht als jene, die glauben, Obama sei ein verkappter Muslim, der die sozialistische Machtübernahme der USA plane, um uns seine extremistische schwarze christliche Befreiungstheologie in unsere Hälse zu stopfen, fuhr Stewart zum Ergötzen des Publikums weiter. Und nachdem er, wie in den Wochen und Monaten zuvor, noch einmal die ganze Tea Party richtig tief durch den Kakao gezogen hatte, ließ er die Bombe platzen. Eine Bombe, die nicht nur seine Fans im Studio von den Sitzen riss, sondern wohl auch ein paar vor ihren Fernsehgeräten zu Hause. Jon Stewart, erst letztes Jahr zum vertrauenswürdigsten Nachrichtenmann der Nation gekürt, rief zu einer Großdemonstration nach Washington auf.
For tonight I announce the rally to restore sanity.
Nachträgliche Abklärungen von Journalisten ergaben, dem Witzbold ist es bitter ernst. Stewart hatte die Behörden im Vorfeld seiner Ankündigung tatsächlich um die Erlaubnis für eine Massenkundgebung ersucht. Und zwar für den 30. Oktober vor dem Lincoln Memorial in Washington, also just dort, wo Martin Luther King am 28. August 1963 seine legendäre «I have a dream»-Rede gehalten hatte und Tea Party-Wortführer Glenn Beck 47 Jahre später seine salbadernde Erweckungspredigt. Die Vernunft wiederherstellen, lautet das Motto von Stewarts Großanlass. Ein Seitenhieb auf Glenn Becks Veranstaltung vom August mit dem Slogan «Die Ehre wiederherstellen». Auf der Website von Stewarts Daily Show steht zu lesen:
Wir suchen Leute, die denken, Brüllen sei langweilig, kontraproduktiv und schlecht für den Hals. Leute, die finden, die lautesten Stimmen sollten nicht die einzigen sein, die gehört werden. Und die der Ansicht sind, der Einzige, dem ein Hitler-Schnauz aufgemalt werden dürfe, sei Hitler oder Charlie Chaplin in bestimmten Rollen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.